Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße Regierungssprecher Stefan Cornelius. Ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und wir starten gleich mit den Terminen, wie immer am Freitag des Kanzlers.
Jawohl, guten Tag auch von mir. Am Montag, am 2. Februar um 19 Uhr hält der Bundeskanzler bei der Jahreseröffnung der Deutschen Börse Group eine Grundsatzrede. Anschließend wird er ein kurzes Gespräch mit dem Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Börse AG, Dr. Stefan Leitner, führen. Bei der Veranstaltung, die alljährlich zu Jahresbeginn stattfindet, geht es um den Austausch der verschiedenen Akteure des Finanzplatzes Deutschland. Das ist eine presseöffentliche Rede und sie wird sich um die Themen Wettbewerbsfähigkeit in Europa, Reformagenda in Europa der Bundesregierung und um geopolitische Fragen drehen. Am Dienstag, am 3. Februar um 11.11 Uhr, selbstverständlich, empfängt der Bundeskanzler Karnevalisten und Karnevalistinnen aus ganz Deutschland. Die teilnehmenden Prinzenpaare, Jecken und Närrinnen werden die Vielfalt des Karnevals, der Faschings- und der Fastnachtstradition in Deutschland präsentieren. Der Bundeskanzler freut sich über dieses ehrenamtliche Engagement und würdigt damit auch das wertvolle Kulturgut. Am 4. Februar leitet der Bundeskanzler ab 10 Uhr die Sitzung des Kabinetts. Am Nachmittag startet er dann eine Reise in die Golfregion, die bis zum 6. Februar dauert. Geplant sind Besuche in Saudi-Arabien, Katar und in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Reise des Bundeskanzlers unterstreicht Stabilität im Nahen Osten und liegt im deutschen Interesse. Wir wollen unsere Partnerschaften mit Saudi-Arabien, Katar und den Emiraten stärken und vertiefen. Die Planung der Reise ist noch im Fluss. Wir werden Sie dann über die genaueren Programmpunkte später informieren. Grob sieht der Ablauf so aus. Mittwochabend wird der Bundeskanzler dann eben aufbrechen zu Gesprächen nach Saudi-Arabien. Am Donnerstagmorgen wird er weiter nach Katar fliegen und am selben Abend noch weiter nach Abu Dhabi. Am Freitag sind noch weitere Gespräche in Abu Dhabi geplant, bevor der Kanzler am Abend wieder nach Deutschland zurückkehrt. Er wird auf dieser Reise von einer Wirtschaftsdelegation begleitet. Soweit die Termine.
Vielen Dank. Gibt es Fragen zu den Terminen des Kanzlers? Herr Rinke?
Herr Cornelius, zunächst mal zu dem Börsentermin. Der Kanzler hatte sich ja mal für eine paneuropäische Börse ausgesprochen, als er in Italien war. Ist dieser Passus, wenn ich es richtig sehe, aus dieser gemeinsamen deutsch-italienischen Erklärung wieder rausgeflogen. Deswegen hätte ich ganz gerne gewusst, ob der Kanzler denn noch hinter diesem Ziel steht, dass man entweder in Frankfurt, Paris, wo auch immer, eine gemeinsame europäische Börse macht oder ob er mittlerweile eher für so ein regionales Prinzip ist mit verschiedenen Finanzplätzen.
Der Bundeskanzler, das wissen Sie aus sehr, sehr vielen Äußerungen, ist für eine Stärkung des europäischen Finanzmärkte, ist für auch eine Vereinheitlichung dieser Märkte, um sie auch attraktiver für externe Investoren zu machen. Europa braucht eine bessere Andockstation. In welcher Form die sich dann herausbildet, ist momentan Gegenstand der politischen Diskussion und die wird sicherlich auch am 12. Februar geführt.
Zusatz? Kann ich kurz nachfragen, wäre er dafür, dass der Standort Frankfurt wäre?
Bundeskanzler legt sich jetzt öffentlich nicht fest. Das ist eine Debatte, die läuft, in der viele Faktoren am Ende eine Rolle spielen werden. Aber selbstverständlich ist der Bundeskanzler der Auffassung, dass der Standort Frankfurt ein starker Standort ist. Deswegen fährt er auch am Montag zur Eröffnung der Deutschen Börse. Dieser Standort ist als Börsenplatz sehr bewährt.
Herr Blank.
Ich habe eine Frage zu einem anderen Termin, und zwar von heute, der natürlich ein Parteitermin in erster Linie ist, aber in der Person des Kanzlers auch interessant, nämlich heute Abend in Kroatien, Halbfinale Deutschland-Kroatien im Handball. Wird der Kanzler das angucken?
So wie ich ihn kenne, wird er es mindestens heimlich unter dem Tisch angucken, aber er wird es sehr intensiv verfolgen und hofft auf den Einzug der deutschen Mannschaft ins Finale am Sonntag.
Also genau, ob er tatsächlich, es gibt wohl eine Sitzungspause, also er hätte die Möglichkeit, wäre gut, wenn wir das noch erfahren.
Ich denke, er wird intensivst unterrichtet sein und ich habe ihn sehr handballfanatisch erlebt in den letzten Tagen.
Wie hat sich das denn ausgewirkt, die also hat er einen Handball zu Hause oder im Büro?
Ich glaube, es ist ein Gebot der Höflichkeit, dass ich das nicht ausführe.
Herr Rinke?
Ich hätte eine Frage zur Golfreise noch.
Bitte?
Herr Cornelius, Sie haben ja erwähnt, Wirtschaftsdelegation ist dabei. Können Sie uns mindestens zwei, drei Punkte zu den Themen nennen? Also ist es zum Beispiel ein Ziel der Reise des Kanzlers, entweder für Investitionen in Deutschland zu werben, weil ja doch erhebliche Gelder aus der Region hier in deutschen Firmen stecken, und mehr LNG-Gas für den deutschen Markt möglicherweise?
Beide Themen sind offensichtlich und liegen auf der Hand. Das sind die großen Andock-Themen für die Region und für Deutschland. Wir hatten auch bei verschiedenen Begegnungen des Bundeskanzlers mit Vertretern aus dieser Region diese Themen auf der Agenda. Es handelt sich um ein hohes Investitionspotenzial, das wir in den Ländern vorfinden. Und die Bundesregierung hofft auf eine verstärkte Investitionstätigkeit. Und selbstverständlich ist das Energiethema von zentraler Bedeutung. Aber vor allem geht es um die Stabilität der Region. Sie verfolgen, wie in verschiedenen Brennpunkten dieser Region sich auch die Spannungen nicht reduzieren lassen. Und Bundeskanzler ist interessiert an den Optionen, die auch Deutschland und Europa hat, da beruhigend mitzuwirken.
Darf ich nochmal nachfragen, ja, bei dem LNG-Gas, ob es das erklärte Ziel ist, dass man zum Beispiel aus Katar mehr LNG-Gas bekommt, damit man auch die doch relativ groß gewordene Abhängigkeit von amerikanischen LNG-Gas etwas reduziert?
Sie wissen ja, dass die Verträge über Gaslieferungen für Unternehmen geschlossen werden. Das ist eine Marktfrage, aber sicherlich ist die Diversifizierung auch immer im Interesse der Bundesregierung. Das haben uns die letzten Jahre gelehrt.
Bitte schön, Herr Kollege.
Tom Schmidtgen für Politico. Jetzt war ja schon der Bundesumweltminister in Saudi-Arabien, die Bundeswirtschaftsministerin reist, soweit ich weiß, morgen nach Saudi-Arabien. Sehen wir da ein besonderes Engagement der Bundesregierung für dieses Land?
Saudi-Arabien ist ein zentraler Akteur für Stabilität und für Sicherheit im Nahen Osten und im Mittleren Osten. Das ist der erste Anknüpfungspunkt auch unseres Interesses an diesem Land. Und selbstverständlich ist die wirtschaftliche Verbindung ausbaufähig. Das wird ein zentrales Thema sein.
Nachfrage wäre, welche politischen Führungskräfte trifft denn der Kanzler in den drei genannten Staaten?
Diese Details werden wir Ihnen nachliefern, sobald die Reiseplanung feststeht.
Herr Jung.
Ja, zum Thema Spannungen in der Region, Herr Cornelius, wie Sie es gerade sagten, Iran. Der US-Präsident hat jetzt angedeutet gestern, dass ein neuerlicher Angriff.
Ja. Also es wäre schon schön, wenn wir bei der Reise bleiben. Es geht um die Termine des Kanzlers. Iran habe ich sowieso auf dem Zettel, kommt später. Ist das okay?
Gut.
Gut. Dann hatte sich Herr Blank noch gemeldet zur Reise.
Herr Cornelius. Und Herr Fechtner. Die Israelis sind ja nicht begeistert darüber, dass im Executive Board für den Gazastreifen auch Katar mit drin sitzt. Wird der Kanzler das thematisieren oder teilt der Kanzler die Bedenken der Israelis zu den Kataris in diesem Gremium?
Der Bundeskanzler wird sich jetzt hier nicht vor der Reise äußern. Diese Zusammensetzung des Gremiums unterliegt Kriterien, die wir nicht steuern und in der Tiefe auch beurteilen können. Uns ist die israelische Position bekannt. Uns ist aber auch bekannt, dass Israel auch ein Interesse hat an einem Ausgleich mit Katar. Das sind Beziehungen und Verhältnisse, die sich zwischen den Staaten entwickeln und die Deutschland jetzt nicht zu kommentieren hat.
Herr Fechtner.
Vielen Dank, Fechtner, DTS. Wie bewertet die Bundesregierung aktuell die Menschenrechtslage in den besuchten Ländern?
Sie können davon ausgehen, dass der Bundeskanzler die Menschenrechte regelmäßig auch bei den Gesprächen thematisiert. Menschenrechtslage ist unterschiedlich zu beurteilen. Wir haben gesehen, dass es in Saudi-Arabien einen Reformkurs gegeben hat mit einer gesellschaftlichen und kulturellen Öffnung. Hat auch Verbesserungen bei den Rechten für Frauen ermöglicht. Es bleibt trotzdem noch einiges zu tun. Verbesserungen sind da nötig und die EU wird auch bei ihrem jährlichen Menschenrechtsdialog mit Saudi-Arabien zum Beispiel zu diesem Thema stets Position beziehen.
Also wird er das auch bei dieser Reise ansprechen vor Ort?
Ich denke, die ganze Breite der Themen steht dort zur Debatte.
Hey Leute, kurzer Hinweis. Wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt. Per Überweisung oder PayPal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter.
Und Herr Rinke nochmal zu dieser Reise?
Genau, diesmal der Aspekt Vereinigte Arabische Emirate. Herr Cornelius, Frau Deschauer, dem Land wird ja mal vorgeworfen, Frau AE, dass sie sich außenpolitisch etwa im Sudan oder in Libyen auf Seiten einmischen und militärisch liefern und finanzieren, die möglicherweise konfliktfördernd sind. Deswegen hätte ich ganz gerne gewusst, ob das Thema sein wird und wie Sie die Rolle von VAE in diesen Konflikten beurteilen.
Also die Deutschland und die Emirate haben intensive diplomatische Beziehungen aufgebaut. Es gibt seit 2004 eine Vereinbarung über eine strategische Partnerschaft. Die Emirate waren 2024 mit einem bilateralen Handelsvolumen von fast 12 Milliarden Euro erneut der wichtigste deutsche Wirtschaftspartner in der Region. In diesem Land sind über 300 deutsche Unternehmen ansässig. Und das bedeutet, wir werden diese Beziehung intensivieren. Wir sind uns bewusst, dass es ein schwieriges Geflecht aus Beziehungen gibt, Abhängigkeiten, und dass die Konflikte in der Region auch stets Handlungsrahmen sind für die Politik dieser Staaten. Deutschland wird auf seiner Ebene mit seinen Möglichkeiten versuchen, auf diese Konflikte deeskalierend einzuwirken, vermittelnd einzuwirken, und eine intensive wirtschaftliche Verflechtung kann dazu beitragen.
Dem kann ich nur voll und ganz zustimmen. Also Sie können sich sicher sein, dass auch alle Fragestellungen von regionalen Einflussmöglichkeiten auf Konfliktlagen, die uns beschäftigen und sorgen, immer auch mit den Partnern in die Partnerländer, in die der Bundeskanzler nun reisen wird, adressiert werden. Das kann ich natürlich nur für den Außenminister sagen, aber das gilt ganz konkret natürlich auch für die uns besorgende Lage in Sudan, wo das Auswärtige Amt natürlich sehr engagiert ist und entsprechend in Gesprächen immer auf alle Akteure eingeht, die möglicherweise einen Einfluss haben, den schrecklichen Konflikt einem Ende zukommen zu lassen.
Darf ich da kurz nachfragen? Hat das Auswärtige Amt denn Erkenntnis darüber, dass VAE die Rebellen dort finanziert, im Sudan?
Ich glaube, ich bleibe bei dem, was ich im Moment gesagt habe. Entscheidend ist, dass in der jetzigen Lage alle Akteure, die einen entscheidenden Einfluss auf die Konfliktlage haben, dazu beitragen, dass dieser Konflikt zum Wohle der Menschen in der Region zu einem Ende kommt.
Herr Schmidt, Sie hatten sich zu einem neuen Thema gemeldet. Okay, dann habe ich Sie hier auf der Liste. Wir bleiben beim Thema Reisen. Es gibt insgesamt 5 Reiseankündigungen. Wir starten mit dem Wirtschaftsministerium, bitte.
Ja, Herr Schmidtgen hat es schon angekündigt. Ich mache es mal offiziell jetzt hier. Die Ministerin Reiche wird vom 1. bis 3. Februar nach Saudi-Arabien reisen. Deutschland ist Saudi-Arabiens wichtigster Wirtschaftspartner in der EU und wir sehen auf beiden Seiten gute Möglichkeiten für den Ausbau unserer Wirtschaftsbeziehungen. Die Ministerin fährt mit einer hochrangigen und vielfältigen Wirtschaftsdelegation nach Riad und nach Jeddah. Sie wird unter anderem an einem vom saudischen Energieministerium und dem BMWE organisierten Saudi German Business Council in Riad gemeinsam mit den Unternehmen teilnehmen. Sie hatten zahlreiche MOU unterzeichnet, in deren Mittelpunkt Energievorhaben, Innovation, Deep Technology, künstliche Intelligenz stehen und vor allen Dingen auf dem Start-up-Bereich. Und sie wird auch Unternehmen besuchen.
Vielen Dank. Dann machen wir weiter beim Finanzministerium.
Vielen Dank. Vizekanzler und Bundesfinanzminister Klingbeil wird am 2. Februar nach Warschau reisen. Er trifft sich dort mit seinem polnischen Amtskollegen Andrzej Domański. Außerdem ist ein Gespräch mit dem Parlamentspräsidenten Włodzimierz Czarzasty vorgesehen. Es handelt sich dabei um den Antrittsbesuch des Ministers in Polen, jetzt 2 Monate nach den deutsch-polnischen Regierungskonsultationen. Die Gespräche bieten die Gelegenheit, die Arbeitsbeziehungen zu Polen zu intensivieren und das gegenseitige Vertrauen unter engen Partnern weiter zu fördern. Themen werden dabei unter anderem sein die Sicherheitslage der EU, die Verteidigungsfinanzierung, die allgemeine geopolitische Lage, die Unterstützung der Ukraine sowie die europäische Wettbewerbsfähigkeit.
Dankeschön. Dann haben wir das Justizministerium.
Justiz- und Verbraucherschutzministerin Stefanie Hubig wird nächste Woche nach Den Haag reisen. Die 2-tägige Reise soll am 5. und 6. Februar stattfinden. Im Rahmen ihrer Reise wird die Ministerin mehrere in Den Haag ansässige internationale Institutionen besuchen. Am Donnerstag, den 5. Februar, besucht die Ministerin den Internationalen Strafgerichtshof. Ferner geplant sind Besuche bei Eurojust, der Agentur der EU für justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen, sowie bei den Kosovo Specialist Chambers, dem hybriden Gericht zur Verfolgung von Straftaten, die im Zuge des Kosovo-Kriegs zwischen 1999 und 2000 begangen wurden. Am Freitag, den 6. Februar, wird die Ministerin den Internationalen Gerichtshof besuchen, sowie das Register of Damage for Ukraine. Zentrales Anliegen der Ministerin ist es, ihre Unterstützung für die Institutionen des internationalen Rechts und der justiziellen Zusammenarbeit zu bekräftigen.
Das Auswärtige Amt, bitte.
Ja, besten Dank. Außenminister Wadefuhl wird am Sonntag nach Südostasien und in die Pazifikregion aufbrechen. Er wird zunächst nach Singapur reisen, wo er am Montag früh seinen singapurischen Amtskollegen treffen wird. Singapur ist ein wichtiges Innovations- und Handelszentrum, mit dem wir unsere Zusammenarbeit stärken wollen. Neben weiteren politischen Gesprächen ist auch ein Termin im International Institute for Strategic Studies sowie ein Unternehmensbesuch geplant. Er wird am selben Tag weiter nach Neuseeland reisen. Er wird dort unter anderem Gespräche mit seinen neuseeländischen Amtskollegen führen. Gemeinsam mit Neuseeland setzen wir uns für Demokratie, Freiheit und die internationale Ordnung ein und arbeiten eng zusammen in der Antarktis. In Neuseeland wird Außenminister Wadefuhl zudem den Premier von Niue treffen. Gemeinsam werden sie eine Erklärung zur offiziellen Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern unterzeichnen. Außenminister Wadefuhl wird dann weiter nach Tonga reisen, wo er am Mittwoch politische Gespräche führen wird, unter anderem mit dem Außenminister von Tonga. Deutschland und Tonga feiern in diesem Jahr 150 Jahre Freundschaftsvertrag sowie 50 Jahre diplomatische Beziehungen. Im Anschluss wird Außenminister Wadefuhl weiter in die australische Hauptstadt Canberra reisen. Dort trifft er seine australische Amtskollegin und wird dort zudem weitere politische Gespräche führen, unter anderem zu Handel und Rohstoffen. Von Australien reist der Außenminister weiter nach Brunei, wo er mit seinem bruneischen Amtskollegen zusammenkommen und weitere politische Gespräche führen wird. Am Freitag tritt der Außenminister die Rückreise nach Deutschland an. Deutschland möchte seine Partnerschaften mit den Ländern im Indopazifik stärken. Der Indopazifik ist eine sicherheitspolitisch strategisch wichtige Region. Gleichzeitig spielt die Region eine wichtige Rolle beim Ausbau unserer Handelsbeziehungen und bei der Verringerung kritischer Abhängigkeiten. Wir streben zudem eine Intensivierung unserer Beziehungen zum Staatenverbund ASEAN wie auch zum Pacific Island Forum an. All dies wird Gegenstand der Reise sein. Besten Dank.
Dankeschön. Und last but not least, das Ministerium für Forschung.
Dankeschön. Die Bundesministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt, Dorothee Bär, wird vom 2. bis 6. Februar nach Brasilien und nach Chile reisen. In Brasilien wird sie bilaterale Gespräche und Treffen zu den Themen Klima, Raumfahrt und Wissenschaft haben und führen und reist anschließend weiter nach Chile und besucht dort die Observatorien der Europäischen Südsternwarte ESO. Sie besichtigt das sich im Bau befindliche Extremely Large Telescope ELT. Dankeschön.
Danke Ihnen. Gibt es Fragen zu diesen Reisen? Herr Rinke?
Ja, das Wirtschaftsministerium, da jetzt ja nochmal Saudi-Arabien genannt wurde und hochrangige Wirtschaftsdelegation, hätte ich ganz gerne gewusst, Frau Ungrad, ob geplant ist, dass da irgendwelche Abschlüsse unterzeichnet werden und wenn ja, welche das sind?
Ich hatte ja schon angedeutet, dass es MOUs gibt, die unterzeichnet werden, mehrere in den Bereichen, die ich auch gerade genannt habe, KI, Energie, Deep Technology im Rahmen, also klassische Abkommen sind nicht vorgesehen.
Zusatz, Herr Rink? Nein.
Nein.
Herr Jessen dazu?
Ja.
Bitte.
Ist das Thema Rüstungsgeschäfte mit Saudi-Arabien Thema dieser Reise?
Ich kann jetzt zu den genauen Punkten dieser Reise natürlich erst im Nachhinein Stellung nehmen. Derzeit habe ich Ihnen erstmal genannt, worum es hauptsächlich bei dieser Reise geht. Es geht um Wirtschaftsbeziehungen, vor allen Dingen auch im Energiebereich. Saudi-Arabien will ja gerade im erneuerbaren Bereich, auch was Wasserstoff angeht, hier vorangehen in der Region und hier führen wir auch Gespräche dazu.
Ja, Rüstung ist ja auch ein Wirtschaftsbereich. Bereitet sich Ihr Haus, die Ministerin, darauf vor, dass es Gespräche, relevante Gespräche zum Thema Rüstungsgeschäfte gibt?
Also die Ministerin ist immer auf alles vorbereitet.
Herr Jung?
Sind deutsche Rüstungsfirmen Teil der Wirtschaftsdelegation?
Ich habe Sie nicht verstanden, akustisch.
Sind Rüstungsfirmen, deutsche Rüstungsfirmen Teil der Delegation?
Was die Delegation angeht, wie immer werden wir im Nachhinein berichten, wer bei dieser Delegation mit dabei ist.
Das wissen Sie nicht, haben Sie da?
Von der Branche her kann ich Ihnen das nicht sagen.
Herr Wurzel, jetzt weiß ich nicht, zu welcher Reise. Bitte?
Auswärtigen Amt.
Ja, gut. Dann wechseln wir sozusagen die Reise.
Danke, Frau Deschauer. Sie hatten ja die Themen der Reise schon umrissen. Wird es auch um sicherheitspolitische, militärische und Rüstungsfragen gehen? In den letzten Jahren waren ja zum Beispiel auch deutsche Kriegsschiffe unterwegs im Indopazifik. Wird das eine Rolle spielen?
Das will ich, so wie das bei Reisen üblich ist, im Vorhinein gar nicht so detailliert darstellen. Aber ich sagte, dass es um eine sicherheitspolitisch relevante Region geht für Deutschland. Und insofern steht die ganze Bandbreite der relevanten Fragestellungen dann auch in den individuellen Gesprächen auf der Tagesordnung.
Danke. Wenn ich fragen darf, könnten Sie noch was zum Reiseland Brunei sagen? Das ist ja ein Land, was man in Deutschland nicht so sehr auf dem Zettel hat. Welche Relevanz hat das für den Minister und für Deutschland?
Ja, also es ist ein Land, mit dem wir diplomatische Beziehungen seit dessen Jahr Unabhängigkeitsjahr unterhalten. Und zwar ist das 1984. 2024 hatten wir das 40. Jubiläum unserer diplomatischen Beziehung begangen. Und man kann sagen, dass der letzte Besuch eines deutschen Außenministers, Außenministerin schon viele Jahre zurückliegt. Wenn ich jetzt hier gut im Bilde bin, dann mindestens 14 Jahre. Gleichzeitig ist Brunei ein aktiver Partner im Rahmen des ASEAN-Verbunds. Und da hatte ich ja auch erläutert, dass wir die Beziehungen zu diesem Verbund ausbauen wollen. Genau deswegen kommt dieser Reisestopp zur richtigen Zeit, um im Gespräch mit Brunei die Beziehungen zu vertiefen.
Herr Belak.
Ich würde mich gerne anschließen mit der gleichen Frage zu Tonga. Können Sie da was sagen? Wann war da der letzte Außenminister und was die deutsch-tongaischen möglicherweise Beziehungen angeht, was da an Höhepunkten irgendwie zu sagen ist möglicherweise? Und ist eine Wirtschaftsdelegation dabei? Danke.
Ich fange von hinten an. Auf dieser Reise ist keine Wirtschaftsdelegation dabei. Ich glaube, zu Tonga hatte ich bereits gesagt, wir begehen 50 Jahre diplomatische Beziehungen, 150 Jahre Freundschaftsvertrag, also ein doppelt besonderer Anlass, zu dem dieser Besuch stattfindet. Dann hatte ich, glaube ich, auch schon das Pacific Island Forum erwähnt, ein Zusammenschluss der pazifischen Inselstaaten, den wir stärken möchten. Das war auch ein Schwerpunkt der Reise des Außenministers im September in New York anlässlich der UN-High-Level-Woche. Dort hat der Außenminister zudem angekündigt, dass Deutschland 5 Millionen Euro in die sogenannte Pacific Resilience Facility, das ist ein regionaler Klimafonds, einzahlen wird. Und dieser Fonds hat den Sitz in Tonga, also insgesamt ebenfalls ein regional relevanter Akteur. Und es gibt verschiedene Anknüpfungspunkte, die ich schon dargestellt habe.
Danke. Herr Rinke, dazu nochmal.
Ja, auch eine Frage dazu zu der Reise. Wie wichtig ist das Thema von weiteren Stimmen für die deutsche Bewerbung im UN-Sicherheitsrat auf dieser Reise?
Also wir gestalten unsere Reisen nach thematischen Schwerpunkten und auch regionalen Schwerpunkten, wie Sie eben gerade entnommen haben. Es ist ja nicht die einzige Reise, die das Auswärtige Amt und der Außenminister tut. Sie wissen, dass es auch die Jobbeschreibung eines Außenministers ist, die diplomatischen Beziehungen zu den Staaten dieser Welt zu unterhalten, zu pflegen und auszubauen. Und genau in diesem Lichte und mit den thematischen Schwerpunkten Handel, Wirtschaft, Sicherheit unterlegen wir diese Reise.
Können Sie uns sagen, ob diese 5 Länder Deutschland unterstützen bei der Bewerbung?
Also das ist eine Frage, die Sie an die jeweiligen Länder adressieren müssen. Aber da nach meiner Kenntnis Wahlen geheim erfolgen, hätte ich jetzt auch ein Fragezeichen, ob Sie auf Ihre Frage da jeweils eine konkrete Antwort erhielten.
Frau Kollegin, dazu?
Nee, zu der Reise nach Brasilien.
Okay.
Ja, Dr. Schneider, wenn die Reise nach Brasilien von Dorothee Bär, können Sie uns da sagen, was werden Forschungsvereinbarungen unterzeichnet? Fährt sie alleine oder mit einer Delegation und trifft sie dort Minister?
Herzlichen Dank, genau. In Brasilien wird sie zum einen ihre Amtskollegin treffen, die Ministerin für Wissenschaft, Technologie und Innovation. Dann führt sie Gespräche mit einer Klimaforscherin über die Bedeutung der brasilianischen Biome für das globale Klima, wird zudem in der brasilianischen Raumfahrtagentur Gespräche führen über die Vertiefung der Zusammenarbeit oder Möglichkeiten der Vertiefung der Zusammenarbeit. Darüber hinaus mit dem Wissenschaftsausschuss des brasilianischen Parlaments sich treffen und zuletzt Vertreter, Vertreterinnen technologieorientierter Unternehmen und von Raumfahrt-Startups treffen. Eine Unterzeichnung von Vereinbarungen ist mir nicht bekannt, ist nicht vorgesehen.
Können Sie auch zu Chile etwas sagen?
In Chile ist tatsächlich der Schwerpunkt der Besuch der Observatorien der Europäischen Südsternwarte. Also das, was ich gesagt hatte, die Besichtigung des im Bau befindlichen Extremely Large Telescope ELT. Das weltweit, das könnte ich gerne ergänzen, das weltweit wichtigste und größte bodengebundene optische Teleskop-Großprojekt. Das ist der Schwerpunkt in Chile.
Ich glaube, das Thema Reisen nicht, können wir noch nicht abschließen. Herr Sambal.
Genau, ich würde auch noch gern zur BMF-Reise fragen. Herr Keller, Sie haben schon ein paar Themen genannt. Könnten Sie noch ein bisschen mehr ausführen, was dem Minister wichtig ist in Warschau? Geht es auch um den digitalen Euro und um Rüstungskooperation, Investitionen?
Es ist jetzt so, das haben wir jetzt ja verschiedentlich schon gehört, dass wir natürlich den Themen im Vorfeld immer nicht so gerne vorweggreifen. Ganz allgemein, das hat ja auch der Minister in den vergangenen Tagen auch nochmal verdeutlicht, was für ihn, und da ist Polen ein wichtiger Partner, was ihm wichtig ist, dass wir Deutschland und Europa jetzt insgesamt souveräner aufstellen, unabhängiger machen. Das ist natürlich eine Frage der Wirtschaft auch, der Vertiefung der Spar- und Investitionsunion zum Beispiel, die Rolle der Stärkung des Euros und in dem Zuge auch der digitale Euro sicherlich und auch insgesamt die Frage der Verteidigungsfinanzierung ist natürlich auch ein Thema, gerade mit Polen, klar. Aber wie gesagt, vertiefter würde ich da vor den Gesprächen noch nicht gerne drauf einsteigen. Das werden wir dann nach der Reise berichten können.
Zusatz, Herr Sambale?
Noch eine Nachfrage vielleicht auch an Herrn Cornelius. Das Verhältnis Deutschland-Polen, das Weimarer Dreieck, der Kanzler will da neuen Schwung reinbringen. Wie konkret soll das jetzt funktionieren?
Die deutsch-polnischen Beziehungen sind sehr, sehr gut, sehr intensiv. Der Kanzler ist im ständigen Austausch mit dem polnischen Ministerpräsidenten. Ich glaube, da gibt es momentan keine Klagen. Die Intensivierung der Gespräche, vor allem auch in der Abstimmung zur Ukraine, können Sie ja fast wöchentlich beobachten. Der Kanzler bemüht sich sehr um die Einbeziehung der europäischen Partner bei den Ukraine-Gesprächen, auch die häufig von den E3 vorbereitet sind. Polen ist da immer der erste Ansprechpartner.
Das war es jetzt aber, glaube ich, mit Fragen zu den Reisen. Dann kommen wir zu dem Thema, was schon angesprochen worden ist, nämlich Iran. Herr Rinke, bitte.
Danke. Angesichts des militärischen Aufmarschs der Amerikaner hätte ich ganz gerne gewusst, Frau Deschauer, ob es noch Beziehungen oder direkte Kontakte gibt zur iranischen Führung.
Also Sie wissen, dass wir eine Botschaft in Teheran haben und diplomatische Beziehungen zu dem Land unterhalten. Und da können Sie davon ausgehen, dass es da Kontakte gibt, die natürlich auch in vielerlei Hinsicht dazu beitragen, unserer Besorgnis Ausdruck zu verleihen. Aber wir haben natürlich auch für die verbleibenden deutschen Staatsangehörigen im Lande eine Pflicht, soweit dies möglich ist, konsularische Leistungen aufrechtzuerhalten. Insofern gibt es da für das, was notwendig ist, Kontakte. Ja.
Aber nicht mehr auf der obersten Ebene?
Das will ich jetzt gar nicht im Detail ausführen. Sie wissen, dass es Gespräche in verschiedenen Kreisen, in verschiedenen Rahmen gab, unter anderem im Vorlauf zur Auslösung des Snapback-Mechanismus im E3-Rahmen, E3-Rahmen plus hohe Vertreterin mit dem iranischen Außenminister, um dort zu einer Lösung zu gelangen. Das war aufgrund der iranischen Nicht-Entgegenkommens bzw. Nicht-Einhaltung der Verpflichtungen, so muss man das formulieren, nicht möglich. Sie kennen den Vorlauf, die Auslösung des Snapback-Mechanismus. Insofern habe ich da jetzt erstmal nichts hinzuzufügen.
Herr Blank?
Hat sich erledigt.
Hat sich erledigt. Dann Herr Jung, bitte.
Ja, zu Verpflichtungen in Sachen Völkerrecht der Amerikaner. Wie wirkt die Bundesregierung auf die Amerikaner ein, einen weiteren illegalen Angriff auf Iran sein zu lassen? Der US-Präsident hat diese Woche nochmal angedeutet, dass ein Angriff bevorstehen könnte.
Die
Bundesregierung ist im ständigen Austausch, auch mit den USA. Der Bundeskanzler hat zuletzt vor etwa 2 Wochen mit dem amerikanischen Präsidenten auch zum Thema Iran telefoniert. Unsere Position ist klar, wir setzen uns für eine friedliche Beilegung des Konflikts ein.
Das heißt, Sie wenden sich eindeutig gegen militärische Gewalt seitens der USA.
Wir setzen uns für eine friedliche Beilegung ein. Ja.
Dann Herr Peters mit einem neuen Thema, bitte.
Ja, und zwar hat sich gerade eben hier um 10.30 Uhr die sogenannte Drei-Löwen-Allianz formiert zwischen Herrn Söder, Herrn Rhein und Herrn Hagel, der ja bekanntlich Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg werden will. Unter anderem haben die drei Herren angekündigt, eine Kommission bilden zu wollen, die über den Länderfinanzausgleich neu verhandelt. Mit dem Ziel natürlich, dass die Geberländer etwas weniger dort einzahlen. Sollte das nicht funktionieren, wollen die ab 2030 eine Neuordnung des Länderfinanzausgleichs verlangen, was sie ja könnten nach den rechtlichen Regeln. Wie steht die Bundesregierung dazu?
Die Bundesregierung weist darauf hin, dass der Länderfinanzausgleich ein wichtiges Instrument ist, um gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland zu schaffen. Es ist auch im Bund, im Interesse des Bundes, dass die Unterschiede zwischen den Ländern aus eigener Kraft möglichst gering ausfallen und gehalten werden. Deswegen ist es wichtig, dass auch in den strukturschwachen Bundesländern stärkere Maßnahmen ergriffen werden, um dort aufzuholen. Das ist, zahlt alles ein auf das Grundthema Wirtschaftswachstum, das das zentrale Thema dieses Jahres sein wird. Die Forderungen der Ministerpräsidenten haben wir zur Kenntnis genommen. Sie haben bitte Verständnis, dass wir jetzt auf die der Kürze der Zeit, seitdem Sie hier saßen, noch keine intensivere Bewertung vornehmen können. Der bayerische Ministerpräsident hat sich ja schon häufiger zum Länderfinanzausgleich eingelassen. Wir sehen da momentan keinen konkreten Handlungsbedarf. Bayern hat ja auch gegen den Länderfinanzausgleich geklagt und auch zu diesem Verfahren werden wir uns jetzt hier nicht äußern. Die Thematik ist also bekannt und wird eben von der Südschiene nun noch mal intensiv vorgetragen.
Zusatz, Herr Peters?
War der Bundeskanzler persönlich über den Inhalt der Forderungen, die Sie hier vorgestellt haben, informiert?
Bundeskanzler liest ja auch Zeitung und er hat gestern Abend den Ministerpräsidenten getroffen. Und insofern glaube ich, dass er hinreichend informiert war.
Herr Rinke.
Ja, direkt anschließend, Herr Cornelius, sieht der Bundeskanzler eine Benachteiligung der süddeutschen Länder? Der
Bundeskanzler wird sich jetzt in dieser Debatte nicht einlassen. Ich habe eben gesagt, dass wir die ungleiche Leistungskraft der Bundesländer sehen und dass wir das Ziel verfolgen, dass diese Unterschiedlichkeit ausgeglichen wird. Das geht nur durch Wachstum auch in den Ländern, die diese Leistung nicht erbringen.
Wenn ich kurz nachfragen darf, Herr Keller oder Cornelius, wäre der Bund bereit, für eine Neuordnung auch selber finanzielle Mittel beizusteuern? Das wäre ja nicht das erste Mal, der Bund hat es schon mal gemacht, um bei einer Reform zu helfen.
Sie erinnern sich, dass in der Ministerpräsidentenkonferenz im Dezember auch beschlossen wurde, die Bund-Länder-Finanzbeziehungen auf eine prinzipielle Form neu zu sichten und zu bewerten. Im Rahmen dieses Prozesses, glaube ich, wird man dann auch diese Frage beantworten und adressieren.
Herr Rinke, ich hatte von Ihnen noch eine Europafrage notiert. Herr Jung, dazu?
Sollten einige erfolgreiche süddeutsche Unternehmen in die sogenannten Nehmerländer wandern?
Sie sollten
in die sogenannten Nehmerländer wandern, damit quasi der Ausgleich so stattfindet.
Ich glaube, dass die Bundesregierung sich nie in unternehmerische Entscheidungen, Standortentscheidungen einmischt. Sie kann höchstens durch Standortanreize schaffen, durch Standortpolitik Anreize schaffen, um Ansiedlungen attraktiv zu machen. Aber ansonsten ist das die unternehmerische Freiheit, die Ansiedlung selbst zu bestimmen.
Haben Sie noch eine Nachfrage, Herr Jung?
Nein.
Okay. Dann gehen wir zurück zu Herrn Rinke zum Thema Europa.
Genau, also es wurde ja schon erwähnt, dass der Kanzler Kroatien reist zu dem EVP-Treffen. Der EVP-Chef Weber hat ja vorher einen Vorschlag gemacht. Er möchte eine grundlegende Reform der EU, unter anderem die Zusammenlegung der beiden Positionen EU-Präsident und EU-Kommissionspräsidentin in allen Posten. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob der Kanzler offen für solche Überlegungen ist.
Der Bundeskanzler hat die Vorschläge von EVP-Chef Weber zur Kenntnis genommen. Sie zahlen prinzipiell ein auf die gemeinsame Erkenntnis, dass die Europäische Union funktionstüchtiger werden muss und dynamischer werden muss. Allerdings legt der Bundeskanzler in dieser Debatte weniger Wert auf Posten oder die Neuschaffung von Strukturen, sondern auf die Handlungsfähigkeit im operativen Bereich. Deswegen wird er seine Energie darauf verwenden, dieses operative europäische Zusammenwirken zu verbessern. Dazu zählt der Sonderrat, am 12. Februar, der diese Debatte beginnen wird, ohne dazu Beschlüsse zu fassen, aber der den großen Reformbedarf eigentlich skizziert. Institutionelle Reformen sieht der Bundeskanzler momentan nicht als vordringlich an.
Dann, Herr Pfeffer, bitte zum Gebäudeenergiegesetz.
Frau Ungard, bitte eine Frage an Sie, nämlich bis Ende Januar sollen die Eckpunkte für ein neues Gebäudeenergiegesetz erarbeitet werden. Wird dieser Zeitplan eingehalten und wann genau werden die Eckpunkte vorgestellt?
Ja, die Gespräche dazu laufen noch zwischen unserem Haus, dem Bauministerium und den beiden Fraktionen. Wir wollen das ja diesmal anders gestalten als in der letzten Legislatur und die Fraktion gleich mit einbeziehen. Natürlich sind die Gespräche natürlich auch etwas aufwendiger, weil ja auch ein Informationsfluss dann noch erfolgen muss. Aber wir, wie gesagt, die Gespräche laufen und wir sind sehr bemüht, dass die zu einem baldigen Abschluss kommen und dass die Eckpunkte dann vorliegen und dann wird unser Haus dann das in ein Gesetzgebungsverfahren bringen. Ich kann Ihnen jetzt keinen genauen Zeitpunkt nennen.
Und einen groben Zeitplan können Sie auch nicht nennen?
Ich möchte dem nicht vorgreifen, was unser Haus, das BMESB und die Fraktionen jetzt beraten gerade.
Herr Sambale, mit einem neuen Thema, nämlich Tabaksteuer.
Genau, eine Frage ans Finanzministerium, vielleicht auch an Herrn Cornelius. Der Bundessucht- und Drogenbeauftragte hat eine Erhöhung der Tabaksteuer gefordert. Wieder mal, gibt es da konkrete Pläne?
Wird jetzt die einzelne politische Forderung, würde ich nicht kommentieren, aber ich kann vielleicht ein bisschen ausführen, wie es mit der Tabaksteuer an sich aktuell gestaltet ist. Da ist es nämlich so, dass das derzeit laufende Tabaksteuermodell tatsächlich schon in sich eine schrittweise Erhöhung der Regel- und Mindeststeuersätze für Zigaretten vorsieht. Der letzte Erhöhungsschritt ist jetzt auch zum 1. Januar 2026 in Kraft getreten. Der Koalitionsvertrag sieht eine Fortschreibung dieses Aufwuchspfads bei der Tabaksteuer über das Jahr 2026 hinaus vor. Und es gibt ja außerdem auch auf der EU-Ebene aktuell ein konkretes Vorhaben zur Überarbeitung der Tabaksteuerrichtlinie. Das wird derzeit auf EU-Ebene verhandelt. Da geht es unter anderem darum, werden neue Produkte aufgenommen? Wie sehen die EU-Mindeststeuersätze aus? Und das werten wir aktuell intern aus und beraten dazu. So ist aktuell der allgemeine Stand zur Tabaksteuer. Also es gibt einen Aufwuchs, es gibt die Vorschläge auf EU-Ebene und das schauen wir weiter an.
Zusatz, Herr Sambale?
Für wie sinnvoll halten Sie die Idee, damit fehlende Einnahmen in den Krankenkassen zu finanzieren?
Das ist jetzt, ich hab's eben ja sehr deskriptiv gemacht, wie es aktuell ist. Und die politische Bewertung würde ich jetzt an der Stelle nicht vornehmen.
Dann Herr Thura mit einem neuen Thema.
Herr Cornelius, der Bundeskanzler hat ja gestern in der Pressekonferenz mit seiner litauischen Kollegin auch nochmal das Thema Atomschirm und die Möglichkeit, ob Deutschland von den Atomwaffen der Briten und der Franzosen mitgeschützt werden konnte, ohne den 2+4-Vertrag und den Atomwaffensperrvertrag zu tangieren. Er hat dann irgendwie so gesprochen davon, das sei auf dem Weg oder es werde. Wer spricht da mit wem? Können Sie mal sagen, wie konkret diese Gespräche aussehen und wer da mit wem spricht?
Diese Gespräche sind hochvertraulich. Diese Gespräche führen in einem sehr frühen Stadium, finden sie momentan statt, in einer sehr, sehr, sehr frühen Bestandsaufnahme. Im Prinzip geht es der Bundesregierung darum, die Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeit Europas weiter zu stärken. Sie alle wissen, dass nukleare Abschreckung auch Teil der europäischen Abschreckung sein muss. Deswegen sehen wir diese Gespräche auch im Einklang mit unseren NATO-Verpflichtungen, die im Kern die deutsche Abschreckungsfähigkeit auch im nuklearen Bereich abdecken. Diese Details dieser Gespräche kann ich Ihnen nicht vermitteln und kann Ihnen aber auch sagen, dass sie keinen operativen Auswirkungen momentan haben.
Zusatz, aber man hatte ja eine ganze Zeit lang schon von dieser Idee gehört und da ist ja auch relativ viel schon geschrieben worden. Aus dem Stadium der reinen Idee sind wir raus, es gibt Gespräche.
Ich möchte keine Bewertung vornehmen, wo wir stehen. Sie wissen, dass im deutsch-französischen Absichtserklärung zu Beginn dieser Legislaturperiode und dass in den deutsch-französischen Regierungsgesprächen vom letzten Sommer es ein Element gab, strategische Zusammenarbeit. Auf dieser Basis finden Gespräche statt, aber in welchem Rahmen und wo genau sie stehen, kann ich Ihnen nicht mitteilen.
Herr Blank dazu.
Herr Cornelius, finden die Gespräche auch neben den Franzosen mit den Briten statt?
Diese Gespräche finden im europäischen Rahmen statt und die kernnukleare Abschreckung, der Deutschland sich unterstellt hat, wird durch die NATO gewährleistet, wo auch die britische Komponente natürlich einen entscheidenden Anteil darstellt.
Dann hat der Herr Schmidt sich mit einem neuen Thema gemeldet.
Ja, zum Indien-Abkommen.
Können Sie bitte in das Mikrofon sprechen?
Ja, natürlich.
Dann können wir Sie besser verstehen.
Wie will die Bundesregierung sicherstellen, dass beim Freihandelsabkommen mit Indien die deutsche Stahlindustrie nicht gefährdet wird? Denn das Abkommen beinhaltet ja große Zollfreikontingente für den indischen Stahl.
Ich tue das Wirtschaftsministerium.
Ja, auf diese konkrete Frage müsste ich Sie noch ein bisschen verweisen, dann würde ich mich noch mal melden.
Dann würde ich die Nachfrage auch zum Stahl, aber mit dem US-Abkommen beziehen. Ist denn das Zollabkommen mit den USA aus dem August in Anbetracht der noch offenen Stahlkontingente, die ja bis heute nicht zu Ende verhandelt sind, immer noch ein Erfolg?
Ich habe nicht verstanden, welches.
Also das EU-US-Zollabkommen, ja, aus dem August aus Turnberry in Schottland. Ja. Da wurde ja festgehalten, dass noch Stahlkontingente verhandelt wären. Die sind bis heute nicht gekommen. Ist das denn in Anbetracht dessen immer noch als Erfolg zu bewerten, dieses Abkommen?
Ja, wir brauchen eine verlässliche Einigung. Das ist, steht völlig außer Frage. Der Bundeskanzler hat es immer wieder betont. Ich glaube, zuletzt in der Pressekonferenz am Donnerstag, am 28. Gerade auch die Ausweitung der hohen Zölle auf Derivate, also Medizintechnik und Maschinenbau, macht uns große Sorge. Und deswegen erwarten wir da einen zügigen Abschluss.
Herr Jung mit einem neuen Thema.
Ja, zum Thema Gaza. Ich probiere es mal bei Frau Dischauer. Das israelische Militär hat diese Woche anerkannt, dass die palästinensischen Angaben über die Todesopfer in Gaza korrekt sind. Das geht aus einem Briefing für israelische Militärredakteure hervor. Es geht um 71.000 getötete Menschen in Gaza. Mich interessiert die Haltung der Bundesregierung dazu, weil sie hier ja auch immer wieder die Zahlen der Gesundheitsbehörde in Gaza angezweifelt haben, haben darauf abgestellt, dass es Angaben der Hamas seien. Die Israelis haben diese Zahlen jetzt für korrekt erklärt. Tut die Bundesregierung das auch?
Also ich kenne die Berichterstattung, die Bundesregierung kennt die Berichterstattung, aber eigene Erkenntnislagen kann ich Ihnen hier nicht berichten, liegen nicht vor. Insgesamt ist es aber so, das haben wir hier mehrfach zum Ausdruck gebracht, dass die Zahlen, und da haben wir immer auf UN-Quellen rekurriert, viel zu hoch sind.
Ja, wie gesagt, hier geht es darum, dass zuvor angezweifelte Zahlen der Gesundheitsbehörde jetzt von der anderen Seite der Israelis anerkannt werden. Sie haben selber immer wieder gesagt, dass das Angaben Hamas sind, dass es keine gesicherte Datenbasis gäbe. Jetzt gibt es eine Datenbasis, nämlich von Gaza und Israel selbst. Erkennen Sie an, dass es jetzt eine gesicherte Datenbasis ist? Und was bedeutet das im Hinblick auf andere israelische Aussagen bezüglich der Kriegsführung?
Also nochmal, Herr Jung, wir haben darauf hingewiesen, dass wir die Zahlen nicht selbst überprüfen können, aber wir haben immer gesagt, dass wir die Angaben, die die UN gemacht hat, für glaubhaft halten, uns aber nicht selber im Einzelnen in eine Bestätigung da begeben können. Und noch einmal, die Zahl der Getöteten in diesem Konflikt ist viel zu hoch. Das ist die Haltung der Bundesregierung.
Herr Blank mit einem neuen Thema.
Ja, eine Frage ans BMI. Sie haben gerade mitgeteilt, dass es eine Cyberabwehrübung gegeben hat zusammen mit den Israelis. Können Sie da ein paar konkretere Sachen zu sagen? Von wann bis wann ist die Übung gelaufen? Wie viele Behördenteile haben da mitgemacht? Wie viele Menschen waren beteiligt? Und was wurde genau geübt?
Ich kann Ihnen da die ganz genauen Angaben nicht dazu machen. Außerdem, ich möchte Sie auf die PM verweisen. Es geht darum, dass wir hier mit den Israelis zusammenarbeiten im Cyberbereich. Der Minister war, wie Sie wissen, vor kurzem auch in Israel und hat das angekündigt, dass das stattfinden wird. Und das Ziel ist, schneller zu reagieren, besser zusammenzuarbeiten und Cyberangriffe auch früher zu stoppen.
Die PM hatte ich gelesen, deswegen frage ich ja nach. Vielleicht könnten Sie was nachliefern zu diesen etwas genaueren Details.
Werde ich gegebenenfalls tun, ja.
Danke.
Gibt es weitere Fragen, Herr Rinke?
Ich hätte noch eine Frage, wo ich auch nicht ganz genau weiß, ob das Herr Cornelius ist oder vielleicht Frau Unkrat. Frankreich hat den Verkauf von Eutelsat-Bodenantennen gestoppt an einen schwedischen Finanzinvestor und hat damit argumentiert, dass dieses Unternehmen der einzige Konkurrent von Starlink in den USA ist und dass man deswegen nationale Sicherheitsgründe anführt. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob dieses Vorgehen mit der Bundesregierung abgestimmt war und ob Sie dieses Verbot unterstützen, Verbot des Verkaufs.
Ich habe dazu keine eigenen Erkenntnisse.
Erkenntnisse vor.
Auch da, wenn es eine Nachlieferung gäbe, ja, wäre ich dankbar.
Herr Schmidt noch mal mit einem neuen Thema.
Schmidt-Gen übrigens, aber bitte? Alles gut. Schmidt-Gen.
Schmidt-Gen, Entschuldigung.
Aber alles gut. Herr Keller, ich würde gerne noch wissen, wann wir mit einem Referentenentwurf zu einer Digitalabgabe oder Digitalsteuer rechnen können. Da wurden wir sehr oft vertröstet zuletzt.
Ja, da würde ich erstmal auf den Koalitionsvertrag verweisen, wo ja eben die Prüfung einer Plattformabgabe vereinbart ist. Und zu diesem Prüfauftrag gibt es ja auch einen Vorschlag, und aber nicht aus unserem Haus, das liegt bei Herrn Weimer. Und daran arbeiten wir als BMF mit und darüber wird beraten. Aber ich kann jetzt wegen den laufenden Abstimmungen da keine konkreten Details nennen.
Aber es ist nach wie vor so, dass der Gesetzentwurf in Ihrem Haus geschrieben wird?
Also meines Wissens nach ist es so, dass wir da mit beraten sind, dass wir an den Abstimmungen beteiligt sind. Ich müsste Ihnen das gegebenenfalls noch mal konkret genau nachliefern.
Gerne.
Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Gibt es weitere Wortmeldungen? Herr Sambale. Entschuldigung, ich bin jetzt.
Genau, zu Russlands Krieg gegen die Ukraine. Wie blickt die Bundesregierung darauf, dass doch immer noch in regelmäßig gegen Sanktionen verstoßen wird, indem Schiffe der Schattenflotte, marode Öltanker unbehelligt durch die Ostsee fahren, dass Dual-Use-Güter in Russland ankommen und westliche Chips in russischen Drohnen landen. Wie blickt die Bundesregierung darauf und was tun Sie, um das möglichst einzudämmen?
Es gibt ja ein breites Sanktionsregime gegen Russland. Die Europäische Union hat verschiedene Sanktionspakete beschlossen und arbeitet immer an der Schärfung und an der Präzisierung dieser Sanktionen. Wir stellen fest, dass natürlich immer wieder Umgehungsbestände vorliegen, dass eine Durchsetzung schwierig ist durch Grabungen, die aus russischer Seite natürlich zum Beispiel über das Mittel der Schattenflotte stattfinden. Wir versuchen weiterhin diesen Sanktionsdruck zu erhöhen und gleichzeitig den politischen Druck zu erhöhen. Zu einzelnen Sanktionsumgehungen kann ich jetzt keine Stellung nehmen. Es hat sich auch tatsächlich in der Beobachtung dieser Verstöße am Grundprinzip wenig geändert.
Noch eine Nachfrage zum angeblichen einwöchigen Waffenstillstand, der in einem Gespräch zwischen Trump und Putin eine Rolle gespielt haben soll. Was sind da die Erkenntnisse der Bundesregierung?
Wir würden es natürlich begrüßen, wenn dieser Waffenstillstand in Kraft tritt. Wir müssen abwarten, ob Russland tatsächlich zu seiner vermeintlichen Zusage steht. Das gilt ja besonders für die Zivilinfrastruktur. Der Bundeskanzler hat gestern Abend mit dem ukrainischen Präsidenten telefoniert, auch in dieser Frage. Wir haben über Nacht eine etwas verringerte Angriffstätigkeit Russlands festgestellt. Und insofern steht der Test dieser kompletten Umsetzung dieser Zusage noch aus.
Herr Jung mit einem neuen Thema.
Frau Ungrat, bleibt es dabei, dass Ihre Ministerin bei der Teilnahme, in Sachen Teilnahme bei dieser Moving Mountains Konferenz im Herbst privat teilgenommen hat und nicht als Ministerin?
Ja, dazu haben wir uns hier mehrfach geäußert. Habe ich nichts hinzuzufügen.
Und das, obwohl jetzt klar ist, dass sie dort als Bundeswirtschaftsministerin aufgetreten ist, obwohl sie dort mit Dienstwagen, also ihrem Dienstwagen, hingebracht wurde?
Also, dass das klar ist, kann ich Ihnen nicht bestätigen. Das ist Ihre Interpretation. Und zum Dienstwagen, wie allen Mitgliedern der Bundesregierung, steht der Ministerin ein personengebundenes Dienstfahrzeug zur alleinigen und eingeschränkten Nutzung zur Verfügung. Es gibt hier eine klare Richtlinie für Dienstkraftfahrzeuge der Bundesverwaltung. Diese Nutzung ist ausdrücklich auch für private Fahrten zulässig und natürlich mit entsprechender Versteuerung des dadurch entstehenden Vorteils.
Zusatz nochmal.
In der Broschüre dieses Treffens wird sie als Ihre Exzellenz und als Bundesministerin für Wirtschaft und Energie vorgestellt. Das kann ja nicht mit dem zusammenpassen, wenn sie da privat war, oder?
Was die Veranstalter machen, das obliegt nicht unserer Entscheidung.
Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Damit bedanke ich mich für diesen Freitag und für diese Woche. Haben Sie ein gutes Wochenende, bitte. Questions.